Amen. Vielen Dank, Markus. Ein Ortsbürger zum Dorfpfarrer auf der Straße. Nichts für ungut, dass ich nicht in die Kirche komme, aber das sind mir zu viele Heuchler. Der Pfarrer freundlich. Och, für einen mehr wäre schon noch Platz. Nach diesem kleinen Witzchen erstmal auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an euch alle, egal ob Heuchler oder nicht. Besonders herzlich willkommen an alle Gäste. Okay, es ist eigentlich eh nur ein, zwei. Aber ich freue mich jedenfalls, euch alle zu sehen. Und ich möchte auch gleich klar machen, auch wenn es heute um Heuchlerei geht, sehe ich uns nicht in erster Linie als Heuchler an, sondern als geliebte Kinder Gottes und euch als meine Geschwister, die ich so gern mag. Ich danke dir sehr, Markus, für die Gottesdienstleitung, die du heute übernommen hast, und für diese Einstimmung. Und danke dir, Romy, für die schöne Musik, die sehr gut gepasst hat, und sehr schön hingeführt hat zum heutigen Thema. Also sehr schön, dass wir heute wieder Gottesdienst gemeinsam feiern und uns von Jesus ermutigen und ermahnen lassen. Und die Ermahnung wird heute eine besondere Rolle spielen beim Studieren und Meditieren über die Worte von Jesus heute, in der heutigen Stelle, habe ich mich überführt gefühlt. Und ich habe auf dieser Basis eine Predigt vorbereitet, die mich selbst konfrontieren und verändern soll und durch die Kraft von den Worten von Jesus. Und diese Predigt soll auch die Kultur der Volksmission wesentlich prägen. Ich mache einen Problemaufriss. Wir sind Teil einer Kultur, die sich viel echauffiert, die anklagt, die verleumdet, die jammert, die viel kritisiert. Bis vor kurzem war das Zentrum dieser Praxis vielleicht die Dorfkneipe, vielleicht der Pausenhof in der Schule, vielleicht der Stadtplatz. Aber mittlerweile ist das Internet das Zentrum dieser Kultur des Besserwissens und des Aufpudelns. Ob du da mitmachst, weiß ich nicht. Das musst du selbst beurteilen. Aber Fakt ist, diese Kultur macht nicht Halt vor den Christen. Christliche Gemeinden sind sehr gefährdet, ein Umschlagplatz zu sein für die Kritik an allem Möglichen. Für Gejammer über die schlimmen Politiker oder über die schlimmen Mitchristen, falls sie diesen Namen überhaupt verdienen. Und auch im christlichen Bereich spiegelt sich die Kritiksucht schon länger im Internet wieder. Ich schaue mir öfters YouTube-Videos an, meistens Englisch, und bekomme dann Videos vorgeschlagen, oft mit einem Titel wie False Teacher Exposed oder What's Wrong with Pastor so und so. Und dann wird viel angeklagt, verleumdet, rufgemordet, falsch zitiert, aus dem Kontext gerissen, etc. Und ich merke, das spricht auch etwas in mir an. So eine morbide Lust, die ich empfinde, wenn ich über die Fehler anderer sprechen kann oder hören kann. Heraus aus einer Haltung von Besserwisserei und oder des vermeintlichen Besserseins. Was hat Jesus zu all dem zu sagen? Lukas Kapitel 6, die Verse 39 bis 42. Vielleicht hast du eine Bibel bei der Hand. Lukas Kapitel 6, 39 bis 42 war letzte Woche in unserem Predigtleseplan. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Wenn möglich, wäre es gut, wenn du die Bibel vor dir hast. Vers 39 und 40 sind ein kurzer, knackiger Leadership-Kurs, ein Leiterschaftskurs. Zwei Verse genügen Jesus, um zu sagen, wie er sich Leadership vorstellt. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Und ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Ich übersetze das für mich so. Jeder kann nur so gut werden wie das Vorbild, das er hat. Sein Vorbild ist der Deckel für die eigene Entwicklung. Was soll ich also tun? Was ist dieser Appell von diesem kurzen Leadership-Kurs, der aus zwei Versen besteht? Erstens, ich soll das richtige Vorbild haben. Ich glaube, es ist klar, für uns Christen kann es im Endeffekt nur ein Vorbild geben. Und wir wissen alle, wer das ist. Und zweitens, Leiter müssen Vorbilder sein. Jesus spricht ja zu den zukünftigen Leitern, die er gerade einschult, also in erster Linie zu seinen Jüngern, aber auch zu nicht nur zu den Zwölfen, sondern auch zu einem erweiterten Kreis der Jüngerschaft und darüber hinaus auch noch zu einer Volksmenge. Aber jedenfalls werden in nicht allzu langer Zeit andere die Verantwortung tragen für die Gemeinde. Jesus bleibt natürlich das ultimative Vorbild, aber Jesus musste seine Leiter einschulen. Und da macht er eins ganz klar. Du kannst nicht sagen, ich lebe zwar selbst wie eine Sau, aber Lehrer und Leiter, ja, das ist schon was für mich, da bin ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, das geht nicht. So wie der Herr, so das Geschehr. Ich bin vor 3 Jahren in das Leitungsteam der Volksmission berufen worden. Bevor ich dann angestellt wurde, hat mir der Vorstand noch gründlich auf den Zahn gefühlt. Damals war Verena Körber noch im Vorstand und sie sagte mir in ihrer coolen, humorvollen Art, es gibt einen Pastor, den kenne ich nur mit Bierflasche in seiner Hand. Ich würde mir aber von dir eine gewisse Vorbildwirkung wünschen. So oder so ähnlich hat sie es, glaube ich, gesagt. Und da hat sie recht. Also ich meine, nichts gegen Bier und die Verena hat das sicher nicht böse oder gesetzlich gemeint, aber sie hat einfach humorvoll rübergebracht, ein Leiter soll um ein gutes Vorbild bemüht sein. Bin gespannt, was die Verena dann nachher dazu sagt, ob sie dementiert, ob sie das wirklich gesagt hat oder nicht. Kann man danach im Predigt-Nachgespräch besprechen. Aber ja, ein Leiter soll um ein gutes Vorbild bemüht sein. Das kann als Leiter auch ein bisschen ungemütlich sein, aber nicht zuletzt darum liebe ich diesen Job in der VM, weil er mich zwingt, dass ich mich nicht gehen lasse, sondern dass ich mich täglich erinnere, ah ja, ups, eigentlich sollte ich ein gutes Vorbild sein. Gut, so viel zu den ersten beiden Versen, 39 und 40, die ich zusammenfasse mit erstens ein Vorbild haben, zweitens ein Vorbild sein. Gehen wir weiter zu 41 und 42. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Ja, die Verse sprechen für sich, braucht man eigentlich kaum noch was hinzuzufügen, besser kann man es nicht ausdrücken. Sehr bildhaft auch erzählt, aus dem Leben eines Zimmermanns, eines Bauarbeiters gegriffen. Es gibt, der Georg hat da letztens auch ein tolles Bild gezeigt. Ich versuche jetzt mal, wenn es klappt, den Bildschirm zu teilen. So. Da haben wir ein tolles Bild auf der rechten Seite vom Splitter und vom Balken. Der eine hat da einen riesen fetten Balken und belehrt er den anderen. Auf der linken Seite hier haben wir auch noch schöne Cartoons. Ja, gefällt mir ganz gut eigentlich, die Darstellungen. So, dass ein bisschen auch was fürs Auge dabei ist, im doppelten Wortsinn. Wir sollen also erstmal vor der eigenen Tür kehren, an uns selbst arbeiten, bei uns selbst beginnen. Ich organisiere für ein paar junge Männer in der Gemeinde ein Leadership-Coaching und in der Vorbereitung darauf bin ich draufgekommen, hoppla, das, was vor 2000 Jahren Jesus gelehrt hat, wird gerade wiederentdeckt in der Management-Literatur. Da ist beispielsweise ein Zitat im Umlauf Und zwar von D-Hock, dem Gründer von Visa. Ob er Christ ist, weiß ich nicht, aber er sagte, if you seek to lead, invest at least 50% of your time in leading yourself. Übersetzt, wenn du leiten möchtest, dann investiere mindestens 50% deiner Zeit damit, dich selbst zu leiten. Dieses Zitat bringe ich immer wieder, auch im Leadership Coaching, denn es stimmt mit dem überein, was Jesus sagt. An sich selbst zu arbeiten, ist der effektivste Weg, um positiven Einfluss zu haben. Man muss also als Leiter nicht immer appellieren, befehlen, zurechtweisen, Druck ausüben etc., um seine Schäfchen auf Kurs zu bringen, sondern bei sich selber beginnen zu arbeiten und zu einem Vorbild werden. Ja, das gehört auch wesentlich zum Leiten. Und dann wird man mitunter zu einem Vorbild, das so attraktiv ist, dass die Leute tatsächlich auch das Verhalten einfach nachahmen. Und das weiß mittlerweile auch die säkulare Management-Literatur. Was da natürlich nicht steht meistens, ist, welche Privilegien wir zusätzlich noch als Christen haben. Ja? Als Christ habe ich ein paar entscheidende Vorteile. Erstens, wie schon erwähnt, dass wir ein perfektes Vorbild haben, nämlich Jesus. Aber auch noch wichtig, dieses Vorbild treibt uns nicht einfach nur an, besser und besser zu werden, sondern eigentlich hat er das für uns erledigt. Er hat uns nicht nur besser gemacht, er hat uns bereits perfekt gemacht. Aha, davon merke ich aber nichts. Ihr seht, mein kritisches alter Ego ist wieder mit dabei. Er sagt, man merkt nichts davon, dass Jesus mich perfektioniert hat. Da antworte ich, oh ja, aus geistlicher Sicht, und die geistliche Perspektive ist die entscheidende, bist du bereits ein perfekter Mensch, wenn du mit Jesus getauscht hast. Getauscht? Was soll das heißen? Ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit, mit Jesus einen Tausch zu machen. Alles Schlechte in dir, alle Balken, die du in deinem Auge hast, kannst du auf die zwei Balken nageln, an denen Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und du kannst im Gegentausch die perfekte Gerechtigkeit von Jesus für dich beanspruchen. Wirklich, das geht? Ja, das geht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und so steht jeder, der Christ geworden ist, vor Gott perfekt und gerecht da. Es ist zwar eine fremde Gerechtigkeit, eine, die ich nicht selbst erworben habe, aber Jesus hat sie eben für mich erworben. Oh, wow, cool. Dann muss ich mich ja eh nicht mehr um die Balken in meinem Auge kümmern, oder? Nicht, um vor Gott besser dazustehen, auch nicht, weil das irgendwas an deinem Wert ändern würde. Aber je mehr man Jesus liebt, desto mehr will man ihn sehen und alle Balken wegräumen, die einem den Blick verstellen auf ihn. Es ist einfach noch so. Das Leben hier ist noch nicht das Paradies, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Und so gibt es noch Kräfte hier, die mit aller Macht versuchen werden, uns von Jesus zu trennen. Und diese Kräfte verstellen uns den Blick auf Jesus. Also muss ich mich doch noch um die Balken kümmern. Ja, schauen, wir müssen dagegenhalten. Wir dürfen Jesus nicht aus den Augen lassen. Alle Balken wegreißen, den Blick verstellen. Dazu brauchen wir eben die Bibel, das Licht des Wortes Gottes und wir brauchen die Gemeinschaft. Jemand, der uns erinnert an unsere neue Identität, die wir in Jesus haben, aber die wir eben oft aus den Augen verlieren. Okay, verstehe. Es macht also schon einen Unterschied, ob man einfach ohne Jesus an sich versucht zu arbeiten oder ob man Jesus an sich ranlässt. Ja, voll. Als Christ hat man die besten Voraussetzungen, die Balken im Auge anzugehen. Wenn ich verstehe, wie sehr Jesus mich als Sünder liebt, dann brauche ich nämlich nicht mehr so zu tun, als hätte ich keine Schwächen und keine Schuld, sondern ich kann sagen, jawohl, ich bin schuldig, aber Jesus liebt mich und vergibt mir. Jetzt darf er auch die Balken in meinem Auge entfernen. Und wer so mit seinen Balken umgeht, wird auch fähig und bekommt die nötige Demut, anderen mit ihren Splittern zu helfen. Ein Freund von mir hat früher einen Lebensstil geführt, der ganz und gar nicht einem Kind Gottes entsprach, Sex, Drugs and Rock'n'Roll sozusagen. Doch dann kam eine Kehrtwende. Er hat die Vergebung und die Gnade Gottes erlebt und wollte nur noch für Gott leben. Inzwischen kümmert er sich hingebungsvoll um Menschen mit Splittern, teilweise recht groben Splittern sogar. Neulich erzählte er mir, wie ein alter Bekannter zu ihm kam mit Pornosucht und diversen anderen Verstrickungen. Was würdest du tun mit jemandem, der pornosüchtig ist? Mein Kumpel hat Folgendes mit ihm gemacht. Da er aus seinem eigenen Leben wusste, wie tückisch solche Süchte sind, hat er zu ihm gesagt, Bruder, ab jetzt schaue ich drauf, dass du so selten wie möglich allein herumhängst. Wenn du von der Arbeit heimkommst, gehe ich mit dir spazieren. Wenn wir uns nicht treffen können, telefonieren wir, beten wir, ich trage deine Lasten mit. Seht ihr da den Unterschied zu dieser Art von Splitterentfernung im Vergleich zu einer Kritiksucht, die sich aus falschen Motiven speist? Ich spreche jetzt noch über ein eventuelles Hindernis beim Balken entfernen. Es hat mit Medienkonsum zu tun. Es kann nämlich sein, dass mir die Kraft und die Zeit fehlt, um meine Balken herauszuziehen, weil ich zu beschäftigt bin, die Splitter der halben Welt herauszuziehen. Wer viele Nachrichten etc. liest und anschaut, der ist da besonders gefährdet. Da kann es so leicht passieren, dass ich vielleicht gar nicht mal unbedingt meinem Nächsten den Splitter aus den Augen rausziehen will, sondern irgendwelchen Leuten, von denen ich ständig über diverse Medien was lese oder anschaue, irgendwelche Promis oder Politiker etc. Dann verbringe ich unnötige Zeit, mich über die Politik zu echauffieren, kritisieren, besser wissen und gebe es ja vielleicht auch dazu tatsächlich. Aber trotzdem, gibt uns Jesus die Anweisung, lamentiere über die weltliche Obrigkeit? Oder wo siehst du das bei Paulus, der übrigens oft gelitten hat unter der weltlichen Obrigkeit, auch körperlich? Wo siehst du, dass er sich über die weltliche Obrigkeit echauffiert, über die weltliche Obrigkeit lamentiert? Zeig mir das. Vielleicht habe ich es auch einfach noch überlesen. Kann wirklich sein. Aber ich sehe es einfach nicht in der Bibel. Ich kann mir vorstellen, einigen von euch steigt schon das Adrenalin in den Kopf und ihr wollt bereits entgegnen. Natürlich müssen wir Unrecht in Politik und Gesellschaft ansprechen. Natürlich müssen wir Einfluss nehmen. Ja, richtig. Wir müssen Einfluss nehmen. Aber wo habe ich meinen Einfluss? Wo bringe ich meinen Einfluss am effektivsten ein? Am effektivsten bin ich, wenn ich mich zuerst mal selbst beeinflusse, vor der eigenen Tür kehre. Dann erst kehre ich beim Nachbarn und dann, vorausgesetzt, es ist meine Berufung, dann fege ich vielleicht auch mal in Gesellschaft und Politik ein bisschen durch. Ich werde jetzt ganz praktisch. Ein paar Testfragen dürfen wir uns stellen, bevor wir beim Nachbarn oder anderswo herumkehren. Wie oft am Tag denke ich daran oder wie bewusst ist es mir, dass Jesus in mir lebt? So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Galater 2,20. Nächste Frage. Wie viel Raum hat der Heilige Geist in meinem Alltag? Wie viel Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Barmherzigkeit, Disziplin, Demut habe ich? Gibt es vielleicht Luft nach oben? Dann hat Priorität für mich, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Epheser 5,18. Werdet voll Geist. Wie? Indem ihr zueinander mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Das ist die praktische Anweisung. Nächste Frage. Ist das Bibellesen ein fixes Element in meinem Tagesablauf? Wenn nicht, dann etabliere ich das Bibellesen als fixes Element in meinem Tagesablauf, bevor ich der ganzen Welt den Splitter rausziehe. Noch eine Frage. Liebe ich meinen Nächsten? Bete ich für meinen Ehepartner, für meinen engsten Freund, meine engste Freundin? Habe ich mein Leben im Großen und Ganzen im Griff? Meine Emotionen, meine Finanzen, meinen Schreibtisch? Noch eine Frage, die ich schon immer wieder gestellt habe in der Volksmission, die mir sehr wichtig ist. Habe ich jemanden in meinem Leben, einen Bruder, eine Schwester, die mich, oder einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter, dem ich ausdrücklich erlaubt habe, mich regelmäßig auf meine Balken im Auge hinzuweisen? Habe ich einen? Noch eine Frage. Bete ich für die Person, wo ich einen Drang verspüre, ihren Splitter zu entfernen? Versuche ich, die Person durch die Augen Gottes zu sehen? Wenn ich das alles positiv beantworten kann, ja, dann ist es tatsächlich auch ein wichtiger Dienst, dass ich meinem Bruder, meiner Schwester helfe mit ihrem Splitter. Und dann kann es hier und da auch sein, dass ich eine besondere Berufung habe, mich in Gesellschaft und Politik zu engagieren. Aber da noch eine letzte Testfrage. Bete ich regelmäßig für Obrigkeit, Politiker, Machthaber? Ich bin jetzt gespannt zu hören, wie es euch mit den Fragen geht. Ich verweise einmal mehr auf, vielleicht auf ein kurzes Nachgespräch nach dem Gottesdienst für alle, die noch bleiben möchten. Aber jetzt gegen Schluss der Predigt möchte ich noch eine Sache mit euch unter die Lupe nehmen. Die, denke ich, auch noch ist vielleicht ein bisschen ein Detail, aber hat für uns Christen enorme Bedeutung, denke ich, und ganz besonders für uns als Gemeinde Volksmission, weil wir ja auch den apologetischen Schwerpunkt haben. Ist euch aufgefallen, habt ihr die Bibel noch vor euch, dass Jesus hier eine Haltung anprangert, die eigentlich recht nobel klingt? Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist. Klingt in meinen Ohren eigentlich relativ höflich, relativ behutsam. Kein Schimpfen, keine Vorwürfe, vor allem kein Reden hinter dem Rücken. Ja? Kein Schlechtmachen, kein Intrigieren. Sondern der würde mit seiner Kritik direkt zu seinem Bruder gehen. Spricht ihm auch nicht den Glauben ab, sondern spricht ihn als Bruder an. Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist. Klingt nobler, als viele Christen miteinander umgehen. Mich fasziniert, wie Jesus dieses Gleichnis aufbaut. Er lässt die Gegenposition so gut erscheinen, wie es nur geht. Da gibt es übrigens auch noch andere Beispiele, wie das Jesus in seinen Gleichnissen macht, dass er die Gegenposition besser artikuliert, als es seine Gegner je könnten. Und dann erst widerlegt er sie. Ist schon was Besonderes, finde ich. Wie mache ich das hingegen? Wenn ich argumentiere, dann lasse ich die Gegenposition mitunter so schlecht wie nur möglich dastehen. Sei es eine theologische Debatte, sei es die Corona-Debatte oder sei es eine politische Debatte, vielleicht zum Beispiel Präsidentschaftswahlkampf. Dann suchen wir die Schwachstelle der gegnerischen Position, dann googeln wir vielleicht noch die schlimmsten Interviews und die schlimmsten Aussagen des Kandidaten, den wir nicht mögen, reißen es dann auch noch aus dem Kontext und sammeln so unser Beweismaterial. Und dann wundere ich mich, dass meine Diskussionen so ungut verlaufen. Es gibt einen besseren Weg, den wir uns von Jesus hier abschauen können. Stelle die gegnerische Position so gut dar, wie du nur kannst, sodass dein Gegner sagen würde, ja, ich fühle mich verstanden von dir, genau das ist meine Meinung. Und dann widerlege sie, wenn du kannst. Ich muss zugeben, ich habe oft das Gegenteil gemacht, auch schon in Predigten. Manchmal einfach aus Dummheit oder Unwissenheit. Das passiert einfach leicht. Ich höre irgendwas, das passt mir irgendwie nicht. Vielleicht aus rein emotionalen Gründen oder aufgrund von Vorurteilen oder weil es von der falschen politischen oder konfessionellen Richtung kommt. Falsch unter Anführungszeichen. Und schon nehme ich eine Gegenposition ein, obwohl ich nicht mehr genau weiß, worum geht es dem anderen überhaupt. Und das macht mich im apologetischen Dienst unglaubwürdig. Wir wollen doch die Wahrheit verteidigen mit der Apologetik. Wir wollen doch die Lügen entlarven, die uns wegführen von Gott, die vielleicht auch die Gesellschaft wegführt von Gott. Wir wollen die Lügen entlarven. Und wie soll das gehen, wenn ich nicht mal selber aufrichtig bin und die Argumentation meines Gegners nicht mal richtig wiedergeben kann, ihn falsch zitiere, aus dem Kontext reiße, nur um die Debatte zu gewinnen. Das war ein kleiner, aber wichtiger Exkurs zur Argumentationskultur. Und jetzt gebe ich euch die Zusammenfassung der heutigen Predigt. Wenn ich die Welt verändern will, dann fange ich bei mir selber an, indem ich Jesus nicht mehr aus meinen Augen lasse. Amen. Ich lade dich jetzt ein, mit mir die Entscheidung zu treffen, weniger echauffieren, weniger kritisieren, sondern die Zeit, die wir auf Erden haben, nützen, indem ich bei mir selbst beginne, Veränderung herbeizuführen. Und so besingt es auch Michael Jackson im folgenden Lied. Es ist vielleicht nicht mein Lieblingslied von Michael Jackson, aber es passt perfekt, zumindest der Refrain, zum heutigen Thema. Und das spiele ich euch jetzt vor. Thank you.